Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Unser Sachbuchmagazin heute mit Büchern über China, über das Machtstreben der Partei, für die ja die absolute Kontrolle der Bevölkerung an oberster Stelle steht. Was sie denken, was sie tun, was sie sagen, alles soll parteikonform sein. Und das bekommen besonders die Minderheiten am Rande des Riesenreiches zu spüren, die Uiguren und die Kasachen. Darüber hat Alexandra Cavelius ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Sairagul Sautbay. China-Protokolle heißt das Buch über die Vernichtungsstrategien der Kommunistischen Partei Chinas im größten Überwachungsstaat der Welt. So lautet der volle Titel. Guten Tag, Frau Cavelius.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Das ist ja schon Ihr zweites Buch, das Sie gemeinsam mit Sairagul Sautbay schreiben. Im ersten Buch, Die Kronzeugin hieß das, da war Sairagul Sautbay genau das, Ihre Kronzeugin. Beschreiben Sie mal, was ist das für eine Frau und wie haben Sie sich kennengelernt?
Die Vorgeschichte ist die, dass ich zufällig auf der Website einer Menschenrechtsorganisation über Sairagul Sautbays Fall gelesen hatte. Damals stand sie vor Gericht in Kasachstan. Der Vorwurf lautete illegaler Grenzübertritt, weil sie auf ihrer Flucht aus Xinjiang gar keine andere Möglichkeit gehabt hatte, denn dort hatte die KPCH allen Staatsbeamten wie ihr die Pässe abgenommen. Und zu dem Zeitpunkt drohte ihr die Abschiebung nach China, was ihr Todesurteil bedeutet hätte. Und als ich dann mitbekommen habe, dass ihr mit ihrer Familie die Flucht nach Schweden gelungen war, habe ich sofort Kontakt zu ihr aufgenommen.
Wie war das? Wie haben Sie sich da kennengelernt?
Über einen Mittelsmann. Wir haben dann Interviews geführt, teilweise in Deutschland, teilweise in Schweden. Und das Besondere an Frau Sautbay war, dass sie die erste Zeugin überhaupt war, die den ungeheuren Mut hatte, in der Öffentlichkeit über dieses wirklich strengst geheim gehaltene Lagersystem zu sprechen. Damals wusste die Welt noch nicht genau, was dort vor sich ging. Es gab nur Gerüchte über Masseninhaftierungen, Folter und auch Mord. Aber keiner wusste genau, was dort geschieht. Und sie war wirklich die Erste, die den Mut eben hatte, diese Dinge öffentlich zu anzusprechen.
Darum ging es also in diesem ersten Buch, Die Kronzeugin, um die Geschichte von Frau Sautbay. Jetzt im Buch China-Protokolle. Was für Geschichten haben Sie da zusammengesucht und protokolliert?
Genau, in diesem Buch habe ich mehrere Interviews mit verschiedenen Zeugen geführt, denen auch die Flucht ins Ausland gelungen ist. Und ihre Protokolle habe ich dann aufgezeichnet. Und diese Leute berichten über die einzelnen Verbrechen der KPCH, wie Enteignungen, medizinische Versuche, Zwangsarbeit, Zwangsabtreibung, Folter oder auch Mord und noch viele andere Sachen. Und Sairagul hat sich auf die Analyse dieser einzelnen Verbrechen konzentriert. Als ehemalige KPCH-Beamtin und Lagerinsassin kennt sie das Denken natürlich so gut wie kaum jemand anderer. Und ich habe das dann noch mit Infos aus der aktuellen Weltpolitik ergänzt. Also es ist uns wirklich gelungen, für jedes einzelne Verbrechen Zeugen zu finden.
Und die Verbrechen, die machen einen ja so ein bisschen sprachlos. In einem Kapitel geht es um Folter, in einem um Zwangssterilisation, in einem um Geburtenkontrolle, es geht um Kinderlager, es geht um Mord. Sehr viel davon scheint damit zu tun zu haben, dass die chinesische kommunistische Partei offensichtlich, egal mit welchen Methoden, das Kinderkriegen dieser Minderheiten unter Kontrolle kriegen will. Wie geschieht das?
Also Geburtenkontrolle. Dazu habe ich unter anderem mit einer Hebamme gesprochen, die selbst eine kleine Klinik, Frauenklinik in Xinjiang betrieben hat. Und die hat mir erzählt über die Hölle, die diese muslimischen Frauen dort erleben. Zum Beispiel von Zwangsabtreibungen sind auch Frauen betroffen, die kurz vor der Geburt stehen. Die Vorgehensweise ist grauenhaft. Also da wird durch die Bauchdecke der Mutter dem Kind eine Spritze in den Kopf gestoßen. Und manche Babys werden lebendig geboren, sterben dann aber nach einigen Tagen unter Qualen. Dann werden muslimische Frauen auch zwangssterilisiert, und zwar mit verschiedenartigen Spiralen. deren Material aus schlechter Qualität ist. Und das führt oft zu Vereiterungen, Geschwüren oder auch Tumoren. Und solche gequälten Frauen dürfen aber auf Anweisung der chinesischen Regierung hin nicht medizinisch behandelt oder operiert werden. Also selbst wenn sie an ihrem Leiden sterben sollten, ist das oberste Gebot der Partei, weitere Geburten zu verhindern. Also der Tod ist nicht schlimm. Schlimmer ist, dass diese Frau vielleicht überleben könnte und nochmal schwanger werden würde. Und teilweise hat diese Zeugin auch erzählt, werden Frauen ohne Betäubung behandelt, auch wenn sie zum Beispiel irgendwelche Wucherungen im Unterleib haben, weil die KPCH den Einsatz von Narkotika bei diesen sehr schmerzhaften Eingriffen verboten hat. Und von diesen brutalen Maßnahmen sind nur muslimische Frauen betroffen. Chinesinnen sind davon explizit ausgenommen.
Die Geschichten, die Sie da protokolliert haben, die sind erschreckend. Die Details sind wirklich erschütternd. Sie formulieren das auch selber sehr drastisch schon im Vorwort. Das Ganze sei wie ein Horrorfilm. Bei so einem dramatischen Thema ist ein Punkt natürlich journalistisch besonders heikel. Wie verifiziert man das? Also wie überprüfen Sie die Angaben von Menschen, die derart Brutales erlebt haben, ohne denen irgendwie zu unterstellen, sie seien Lügner oder dergleichen? Wie sind Sie da vorgegangen?
Also das eine ist, dass es mittlerweile wirklich sehr viele Zeugen gibt und dass die unabhängig voneinander ihre Aussagen bestätigen. Und allein das macht deutlich, dass der Horror stimmt. Dann gibt es aber natürlich auch geleakte Dokumente wie die China Cables, die Karakax-Liste und viele andere auch, die zeigen, dass die Partei, also es sind ja Staatsdokumente, die zeigen, was die Partei in Xinjiang plant und mit den Menschen macht. Und zusätzlich gibt es mittlerweile auch durchgestochene Videofilme, zum Beispiel über Zwangsarbeit oder auch über Menschen, die aus den Lagern entlassen werden, in welchem Zustand die sind, skelettiert, nicht mehr in der Lage zu laufen. Dann gibt es Satellitenfotos und Drohnenaufnahmen. Also die Beweislage mittlerweile ist erdrückend.
Sie beschreiben dann aber auch, wie weit der Arm der Partei reicht, nämlich weit über die Grenzen Chinas hinaus. Was bedeutet das für die, die da an Ihrem Buch mitgearbeitet haben? Wie gefährlich ist das für die?
Man muss wirklich sagen, es ist lebensgefährlich für die Zeugen, darüber zu berichten. Alle werden von der KPCH verfolgt und bedroht und ihre Verwandten in der Heimat werden wie Geiseln benutzt, um sie zum Schweigen zu bringen. Also von zwei Zeugen zum Beispiel hat die KPCH die Väter inhaftiert und nachdem die Zeugen trotzdem Zeugnis abgelegt haben, hat man beide Väter umgebracht. Also das ist gang und gäbe. Eine Zeugin hat mir gesagt, sie hat sogar Angst, aus dem Fenster zu schauen, weil sie manchmal denkt, da könnte jemand stehen, der sie erschießt. Und dass das keine Hysterie ist, habe ich selbst erlebt, als ich mein erstes Buch über die bekannte Menschenrechtlerin und Uigurin Rabia Kadir geschrieben habe. Das war damals, als sie zu mir nach Deutschland aufbrechen wollte, damit wir das Buch, also mit der Arbeit am Buch anfangen, ist sie Opfer eines Attentats geworden, das sie fast nicht überlebt hat. Sie lag mehrere Tage im Koma und das FBI hat nachher festgestellt, dass die Spuren des Verbrechens in die chinesische Botschaft geführt haben.
Daran sieht man schon, dass der lange Arm Pekings eben aus China heraus auch in den westlichen Teil der Welt reicht. Sie gehen aber in Ihrem Buch noch weiter und attestieren China, das alles sei Teil von einem Welteroberungsplan. Das klingt wahnsinnig groß geklotzt. Können Sie das erklären?
Ja, also ich meine, mittlerweile macht Peking ja kein Geheimnis mehr daraus, dass es bis 2050 plant, die Spitze der Weltmacht zu erobern und die USA von ihrem Thron zu stoßen. Aber der Plan ist gleichzeitig überall die Ideologie der KPCH einzuführen. Also sie halten ihr eigenes System der Diktatur, der Demokratie gegenüber für weit überlegen. Und Wer wissen will, wie eine Weltregierung unter Führung der KPCH genau aussehen würde, muss eigentlich nur nach Xinjiang blicken, also in den größten Überwachungsstaat der Welt. Für die Einheimischen ist das Leben dort die Hölle. Sie gelten als, so hat es Frau Soyidbai beschrieben, als rechtlose Sklaven der Partei. Und Peking versucht, dieses Modell des totalen Überwachungsstaates auch in andere Länder zu exportieren. Und das geschieht im Moment gerade zum Beispiel auch in Kasachstan.
Könnten Sie das an einem Beispiel erklären? Wie kommt chinesische Zensur, wie kommt chinesische Überwachung auch zum Beispiel nach uns, nach Deutschland?
Zum Beispiel gibt es hier an den Universitäten einige Leute, die von China geschickt werden, um entsprechende Zensur zu importieren, bestimmte Themen nicht mehr anzusprechen. Dann gibt es die Konfuzius-Institute, die zum Beispiel in Bayern auch finanziell bezuschusst werden und die mittlerweile bekannt sind als Propaganda-Instrumente der KPCH. Und all diese Methoden nutzen sie natürlich auch hierzulande, Einfluss zu nehmen und ihre Zensur zu importieren.
Sie formulieren am Ende Ihres Buches ein paar Lösungsversuche. Sie nennen das selber schon Versuche. Und vieles davon klingt so, dass ich gedacht habe, ja, klingt gut, klingt richtig, aber so richtig optimistisch, dass es dazu kommt, bin ich nicht. Zum Beispiel fordern Sie einen Schulterschluss demokratischer Staaten gegen China, mehr Unterstützung für die Demokratiebewegungen in Taiwan und Hongkong. Das ist nicht wirklich in Sicht, oder?
Also ich bin Zwangsoptimist und im Moment können wir beobachten, besonders da Russland jetzt immer näher an Peking auch heranrückt, dass es tatsächlich dazu führt, dass die Länder sich enger zusammenschließen und dass sie merken, welche Gefahr dort droht. Ja, also meine Hoffnung ist, dass wir uns unsere Werte nicht gegen Geld abkaufen lassen, so wie das gerade IOC-Präsident Bach bei der Olympiade in Peking vormacht, sondern dass wir es wirklich schaffen, gerade auch in der EU zusammenzurücken, zusammenzuhalten, neue Handelswege oder Märkte zu erschließen, zum Beispiel mit Indien. Und es gibt schon viele Konzepte, zum Beispiel auch ein Gegenkonzept der neuen Seidenstraße, das von den USA initiiert wird. Also es gibt schon einige gute Ideen, die gerade auf den Weg gebracht werden. Das Problem bei uns ist, dass es nur immer alles sehr langsam geht.
Mehr Tempo, mehr Druck auf China fordert also Alexandra Cavelius. Sie hat gemeinsam mit Saira Gul-Soudbai das Buch geschrieben: China-Protokolle, Vernichtungsstrategien der KPCH im größten Überwachungsstaat der Welt. Das Buch ist erschienen im Europa-Verlag und kostet 22 Euro. Vielen Dank, Frau Cavelius.
Vielen Dank.